Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Papst Franziskus würdigt das kontemplative Leben katholischer Nonnen. Außerdem, wie die Kirche in Afrika vom Pontifikat Pius XII. Profitierte und was die Verlegung der Ex-Regierungschefin Myanmars Aung San Suu Kyi in Hausarrest bedeutet. Das und mehr bei uns in der Sendung heute. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Christine Seuss. Papst Franziskus hat katholische Ordensfrauen gewürdigt, die von der Welt abgeschottet im Kloster leben. Ihre Lebensentscheidung sei keine Flucht in ein von der Wirklichkeit losgelöstes Gebet, sondern ein mutiger Weg der Liebe, sagte Franziskus am Donnerstag einer Gruppe unbeschuhter Karmelitinnen. Zugleich warnte er die Nonnen vor Reformen mit nostalgischen Untertönen. Mehr von Stefanie Stahlhofen.
Papst Franziskus empfing diesen Donnerstag eine Delegation von rund 60 unbeschuhten Karmelitinnen im Vatikan in Audienz. Der Orden ging 1562 aus der Reform des Karmelitenordens durch die heiligen Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz hervor. Derzeit arbeiten die Nonnen an einer Überarbeitung der Ordenskonstitution. Auch darauf ging der Papst in seiner Rede ein.
Revisar la Costituzione significa precisamente esto.
Die Revision der Konstitutionen bedeutet genau das, die Erinnerung an die Vergangenheit zu sammeln, statt sie zu leugnen, um in die Zukunft zu blicken. In der Tat, liebe Schwestern, lehrt ihr mich, dass die kontemplative Berufung uns nicht dazu führt, alte Asche zu bewahren, sondern ein Feuer zu nähren, das auf immer neue Weise brennt und der Kirche und der Welt Wärme geben kann. Die Erinnerung an die Geschichte des Ordens und an alles, was die Konstitutionen im Laufe der Jahre zusammengetragen haben, sei ein Reichtum, der offen bleiben muss für die Eingebung des Heiligen Geistes, für die immerwährende Neuheit des Evangeliums, für die Zeichen, die der Herr uns durch das Leben und die menschlichen Herausforderungen gibt, führte Franziskus weiter aus. Dies sei für alle Institute des geweihten Lebens wichtig.
El dinamismo de la contemplación.
Die Dynamik der Kontemplation ist immer eine Dynamik der Liebe. Sie ist immer eine Leiter, die uns zu Gott emporhebt, nicht um uns von der Erde zu trennen, sondern damit wir sie in der Tiefe leben, als Zeugen der Liebe, die wir empfangen haben. Franziskus würdigte in diesem Zusammenhang die Gründerin des Ordens, die heilige Teresa von Avila, oder wie sie sich selbst nannte, Teresa de Jesus. Auch sie habe gesagt, dass eine der Stille und dem Gebet gewidmete Zeit notwendig sei, die als Quelle des Apostolats und all jener täglichen Aufgaben verstanden werden, die der Herr von uns verlangt, um der Kirche zu dienen, so der Papst. Franziskus mahnte, das kontemplative Leben nicht auf eine Form der geistlichen Trägheit zu reduzieren. Es müsse vielmehr das innere Licht zur Unterscheidung bringen. Die Unterscheidung, Discernimento, sei wichtig für die Überarbeitung der Konstitution, aber auch im Alltag, um konkrete Probleme der Klöster und des Gemeinschaftslebens anzugehen. Im Zusammenhang mit dem Licht der Unterscheidung ging Papst Franziskus zudem auf die Hoffnung des Evangeliums ein.
Significa abandonarse en Dios, aprender a leer los signos que nos da.
Sie bedeutet, sich Gott hinzugeben, zu lernen, die Zeichen zu lesen, die er uns gibt, um die Zukunft zu erkennen, zu wissen, wie man eine gewagte und riskante Entscheidung trifft, auch wenn das Ziel, zu dem sie uns führt, verborgen bleibt. Es geht vor allem darum, sich nicht nur auf menschliche Strategien zu verlassen, auf Abwehrstrategien, wenn es darum geht, über ein zu erhaltendes oder aufzugebendes Kloster, über Formen des Gemeinschaftslebens oder über Berufungen nachzudenken, gab der Papst den Nonnen mit. Defensivstrategien sind die Frucht einer nostalgischen Rückkehr in die Vergangenheit. Das funktioniert nicht. Nostalgie funktioniert nicht. Die evangelische Hoffnung geht den umgekehrten Weg. Sie schenkt uns die Freude an der bisher gelebten Geschichte, macht uns aber fähig, mit den Wurzeln, die wir empfangen haben, in die Zukunft zu schauen. Der Orden solle daher auch immer verwurzelt in den Gründervätern des Karmelordens, in der Mutter Gründerin Teresa und dem heiligen Johannes sein, so Papst Franziskus.
Wir blicken nun auf das Pontifikat von Pius XII. Und was für Auswirkungen seine diplomatischen Entscheidungen auf die afrikanische Kirche und Gesellschaft hatten. In Rom findet derzeit an der Päpstlichen Universität Gregoriana ein Kongress statt, der sich der Erforschung der vatikanischen Diplomatie und der Gestaltung des Westens während des Pontifikats von Pius XII., so der Titel, verschrieben hat. Pius XII. War vom 2. März 1939 bis zu seinem Tod im Jahr 1958 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.
Die Öffnung der Vatikanischen Archive aus der Zeit von Pius XII. Bietet eine wertvolle Gelegenheit, verschiedene Aspekte des diplomatischen Handelns des Heiligen Stuhls während dieses langen Pontifikats auf internationaler Ebene zu erforschen. Ein facettenreiches Handeln, das sich an die wechselnden politischen Bedingungen anpasste. Von der Tragödie des Zweiten Weltkriegs bis hin zu einer neuen Weltordnung, die von dem Wunsch nach Frieden beseelt, aber unauslöschlich von den durch den Kalten Krieg hervorgerufenen Spaltungen geprägt war. Wie und inwieweit das Handeln der päpstlichen Diplomatie vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende des Pontifikats von Pius XII. Von besonderen Visionen des Westens inspiriert war und diese vermittelte, das ist das Thema der internationalen Konferenz mit dem Titel »Die vatikanische Diplomatie und die Gestaltung des Westens während des Pontifikats von Pius XII., die von der Päpstlichen Universität Gregoriana zusammen mit der Katholischen Universität Sacro Cuore, der Universität von Navarra, der Katholischen Universität von Portugal und der University of Malta im Rahmen des Occidentes-Forschungsprojektes veranstaltet wurde und noch wird. Für den vatikanischen Beauftragten für die Diplomatie, Erzbischof Paul Richard Gallagher, ist die Aufarbeitung der Geschichte der päpstlichen Diplomatie im Pontifikat von Pius XII. Eine Besonderheit, wie er bei der Tagung an der Gregoriana sagte. Wörtlich sagte er nämlich, die Geschichte des Westens ist ja so eng mit der Geschichte des Christentums und der Kirche verbunden, dass Historiker die Begriffe Westen, Europa und christliche Zivilisation oft als Synonyme verwenden. Einen etwas anderen Blick hat Elisabeth Bruyère. Sie hat an der Universität Gent in Belgien in Rechtswissenschaften promoviert und ist jetzt Forschungsstipendiatin an der Universität in Neapel, wo sie über die belgische Kolonialvergangenheit im Kongo, in Ruanda und Burundi forscht. Bruyère leitet eine der Sitzungen der Konferenz an der Gregoriana, die am 18. und 19. April dort stattfindet. Im Gespräch mit uns sagt die Expertin, dass dank der im 20. Jahrhundert entstandenen diplomatischen Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und den damals gegründeten Staaten in Afrika die vatikanische Diplomatie, aber auch die Stellung des Westens unter dem Pontifikat von Pius XII. Maßgeblich verändert wurden. Während die afrikanischen Territorien oft keine Vertretung oder keinen Status im internationalen Rechtssystem hatten, da sie von den verschiedenen Kolonialreichen abhängig waren, entsandte der Vatikan immer mehr päpstliche Vertreter, in der Regel apostolische Delegierte, in jeden Winkel des afrikanischen Kontinents. So zum Beispiel ab 1922 nach Südafrika, dann ab 1927 nach Kairo und ab 1930 nach Mombasa, später auch nach Addis Abeba und Dakar. Diese Vertreter hatten die Aufgabe, die Kontrolle des Heiligen Stuhls über die Missionen zu verstärken, so dass sie zum einen die Neutralität und Disziplin der Missionare sicherstellten und zum anderen inoffiziell mit den Kolonialbehörden verhandelten. Ziel sei es gewesen, die Missionare von den kolonialen Ambitionen zu distanzieren, was jedoch keine leichte Aufgabe war, gibt Bruyère zu. Die vatikanische Diplomatie hat unter dem Pontifikat von Pius XII. Den afrikanischen Kontinent beeinflusst.
I diplomatici in terra africana sono in contatto con le popolazioni locali.
Die Diplomaten auf afrikanischem Boden standen in Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung, vor allem aber mit den einheimischen Klerus. Und ich denke, dass der afrikanische Klerus einen großen Einfluss auf die Offenheit des Heiligen Stuhls gehabt hat, die bisher eher ein theoretisches Interesse hatte. Bis dahin konnten sich die kurialen Kreise nur auf die Zeugnisse und Aussagen der Missionare verlassen. Vor allem afrikanische Priester konnten unter Pius XII. Ihre Ansichten zu verschiedenen Themen darlegen. Die Beschwerden über die Missionare sind für die Entwicklung ihrer Länder von wesentlicher Bedeutung. Die päpstliche Diplomatie, die sich wie jede andere Diplomatie weltlicher Mittel bediene, um ein außenpolitisches Ziel zu erreichen, könne sich jedoch nicht auf die Verbreitung des Glaubens beschränken und ihr Erfolg sei nicht nur an der Verbreitung des Glaubens zu messen, erläuterte Erzbischof Gallagher in seinem Beitrag an der Gregoriana. In der Tat müsse auch sie den normalen Tribut aller diplomatischen Verhandlungen zahlen, ohne dabei jedoch theologische Wahrheiten zu vernachlässigen, fügte Gallagher hinzu, um die friedliche Koexistenz der Kirche gegenüber dem Staat zu gewährleisten. Wir erwarten eine sehr komplexe Themenaufarbeitung, worüber auch in Zukunft noch Bücher geschrieben werden, so die Expertin Bruyère. Deshalb gäbe es die Archive, die allen helfen würden, diese Zeit und diese spezifischen Verbindungen zwischen der lokalen Kirche, der vatikanischen Diplomatie und der Kolonialmacht zu verstehen.
La diplomazia vaticana e il potere coloniale.
Die vatikanische Diplomatie im Allgemeinen ist also eine Diplomatie des Kompromisses oder der Neutralität. Ihr Engagement ist nicht politisch, sie hat kein anderes Ziel als, wie gesagt, die Rettung der Seelen.
Non hanno altro obiettivo che, come si diceva, il saluto delle anime.
Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Und wir kommen nun zu einem Nachrichtenüberblick. Vatikan. Papst Franziskus hat im Internet erneut zu Frieden aufgerufen und Kriege verurteilt. Gott ist Frieden und will den Frieden. Wer an ihn glaubt, muss den Krieg ablehnen, denn er löst Konflikte nicht, sondern steigert sie. Der Krieg ist immer und nur eine Niederlage. Er ist ein Weg ohne Ziel. Er eröffnet keine Perspektiven, sondern löscht die Hoffnung aus. So mahnte er am Donnerstag auf dem Mikroblogging-Dienst X. Diesen Freitag trifft Papst Franziskus im Vatikan bei einer großen Audienz etwa 6000 Teilnehmer eines italienischen Friedensschulenprojekts. Die Begegnung mit Franziskus ist Teil des Nationalen Programms für politische Bildung 2023-2024, das sich an hunderte von italienischen Schulen richtet. Es trägt den Titel »Lasst uns die Zukunft verändern – für Frieden mit Sorgfalt«. Ein Projekt, das die jungen Generationen dafür sensibilisieren soll, sich um sich selbst, um andere, um die Gemeinschaft, um die Umwelt und um die Welt, einschließlich der digitalen Welt, zu kümmern, um so den Frieden zu fördern und die Zukunft zu verändern. Traditionsgemäß vereidigt die päpstliche Schweizer Garde ihre neuen Rekruten am 6. Mai im Damasushof des Apostolischen Palastes im Vatikan. Der Termin fällt immer auf den Jahrestag der Plünderung Roms, bei dem Gardisten für den Papst ihr Leben ließen. 2024 werden 34 neue Gardisten feierlich vereidigt. Das gab die Garde in einer Pressemitteilung bekannt. Die Garde präsentiert sich dabei in Gran Gala, das heißt in Uniform inklusive Rüstung, was ansonsten nur für den päpstlichen Segen Urbi et Orbi an Weihnachten und Ostern der Fall ist. Die Vereidigungszeremonie am 6. Mai wird via Livestream übertragen und kann auf der Webseite www.schweizergarde.ch mit einem Kommentar durch Radio Vatikan live verfolgt werden. Papst Franziskus hat den Gemeindepriester Gerardo Gambelli zum neuen Erzbischof von Florenz ernannt. Wie der Vatikan am Donnerstag mitteilte, nahm Franziskus zeitgleich den altersbedingten Rücktritt des bisherigen Bistumsleiters Kardinal Giuseppe Bettori an. Sein Nachfolger Gambelli stammt aus der toskanischen Küstenstadt Viareggio und ist seit 1996 Priester im Erzbistum Florenz. Zuletzt leitete er dort die Gemeinde Madonna della Tosse. Zuvor arbeitete Gambelli als Priester unter anderem 11 Jahre lang im Tschad in Zentralafrika. Europa. Der Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz hat in einer Messe zusammen mit europäischen Mitbrüdern den Schutz des Lebens als dringliche Aufgabe bezeichnet. Die Heiligkeit des Lebens sei das größte Geschenk Gottes. Niemand habe das Recht, es zu beenden, sagte Erzbischof Tadeusz Wojda im Dom von Lomscha bei der Vollversammlung der Komece. Die Eucharistiefeier wurde von den Bischofsdelegierten der Bischofskonferenzen der Europäischen Union zelebriert, die sich bis Freitag Freitag in Lomscha versammeln. In seiner Predigt rief Erzbischof Wojda dazu auf, den Glauben lebendig zu halten und für andere kontinuierlich Inspiration zu sein. Vergangene Woche hatte das Europäische Parlament gefordert, Schwangerschaftsabbrüche in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union vollständig zu entkriminalisieren und den Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen als Grundrecht in EU-Verträgen und Konventionen aufzunehmen. Und wir wechseln Thema und Kontinent. Es geht nach Myanmar. Die Verlegung der Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi in Hausarrest bedeutet keine Entspannung der Lage. Das dortige Militärregime bleibt bei seiner harten Hand gegen die Opposition im Land. Darauf macht Cecilia Brighi aufmerksam, die Generalsekretärin des Vereins Italia Birmania Insieme. Hören wir mehr von Gudrun Seiler.
Offiziell begründete die Militärregierung die Verlegung der 78-jährigen Friedensnobelpreisträgerin mit der Hitzewelle. Auch andere ältere Gefangene seien aus Gesundheitsgründen von der Haft in den Hausarrest überstellt worden. Örtliche Medien berichteten, dass die Oppositionspolitikerin in den vergangenen Monaten auch an Schwindelattacken litt und zeitweise keine Nahrung zu sich nehmen konnte. Die Militärjunta ist seit dem Staatsstreich 2021 an der Macht. Aung San Suu Kyi verbüßt eine Haftstrafe von 27 Jahren. Kein Vertreter der demokratischen Kräfte glaubt, dass diese Verlegung ein Versuch zur Annäherung oder Entspannung ist, sagte uns Cecilia Brighi, die Generalsekretärin des Vereins Italia Birmania Insieme. Die Armee setzte ihre Massaker und Luftangriffe auf zivile Dörfer fort, ähnlich wie es Russland in der Ukraine tut, und es besteht keine Absicht, einen Dialog mit der Opposition zu eröffnen. Die Situation scheine sich sogar weiter zu verschlechtern. Die Junta führt Luftangriffe mit russischen Militärflugzeugen durch. Zunächst kooperiert auch China mit den Streitkräften des ehemaligen Burma. Allerdings hat Peking später die große Unvereinbarkeit der Pläne der Militärjunta erkannt und sich aus dem laufenden Krieg zurückgezogen. Brighi verwies auf die vielen Binnenvertriebenen in Myanmar. Mehr als 2,8 Millionen Menschen mussten seit Beginn des Bürgerkriegs ihre Häuser verlassen. Die Situation sowohl in humanitärer als auch in militärischer Hinsicht sei äußerst ernst. Die Oppositionskräfte seien nach wie vor entschlossen, den Sturz der Junta voranzutreiben, aber derzeit scheint keine Verhandlung möglich zu sein, sagt Brighi. Ganz im Gegenteil hat die Militärjunta im Februar das alte Gesetz von 2010 über die Wehrpflicht wieder eingeführt, das über 14 Millionen Jungen und Mädchen betrifft. Aus diesem Grund fliehen junge Menschen in entlegene Gebiete Myanmars oder ins Ausland. Brighi spricht von etwa 4000 Personen, die sich in benachbarte Länder abgesetzt haben und dort unter prekären Bedingungen leben. Thailand habe inzwischen einen Plan zur Aufnahme von über 100.000 Flüchtlingen genehmigt. Die Armee kämpft in einer Art Bürgerkrieg an mehreren Fronten gegen eine lose Allianz von Aufständischen. Westliche Staaten werfen dem Militär Gräueltaten vor, einschließlich willkürlicher Verhaftungen, Folterungen und der Tötung von Zivilisten. In Myanmar gilt der Ausnahmezustand. Ende Januar hatte das Militär ihn um ein weiteres halbes Jahr verlängert. Papst Franziskus hatte 2017, 4 Jahre vor dem Militärstreich, als erster Papst das vorwiegend buddhistische Myanmar besucht. Im Nachbarland Bangladesch traf er danach muslimische Rohingya-Flüchtlinge, die aus Myanmar vertrieben worden waren. Franziskus macht regelmäßig auf die dramatische Lage dieser Flüchtlinge aufmerksam und wünscht Friedensanstrengungen in Myanmar.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Weitere Nachrichten und Beiträge finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite unter www.vaticannews.de. Dort gibt es auch die Möglichkeit zur Bestellung unseres kostenlosen Newsletters, der Sie täglich über das Wichtigste aus dem Vatikan und der Weltkirche auf dem Laufenden hält. Damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Am Mikrofon war Christine Seuss. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.